Ich liebe es, Tobi mit Tobi Gottesdienste gemeinsam zu gestalten. Wirklich. Also da muss ich auch ehrlich sein, wenn es jemanden gibt, mit dem ich am allerliebsten Gottesdienst so gestalten wollen würde, mit Tobi. Egal welche Moderatoren wir in der Elim haben, Prediger, am allerliebsten mit Tobi. Egal ob ich predige und er moderiert oder auch andersrum, haben wir schon alle Konstellationen gemeinsam durch. Es ist einfach immer und immer wieder cool, mit Tobi gemeinsam Gottesdienst zu machen. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Und die Band ist auch mega. Ich habe es richtig genossen. Es ist ein Gottesdienst, genau. Auf jeden Fall ein Applaus. So. Ich glaube, bevor ich überhaupt starte, ich gebe mir ein bisschen was von mir preis, oder? So ein bisschen. Jetzt steht da ein Typ mit einem orangenen Hoodie auf der Bühne und fängt hier an zu erzählen. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich bin hergekommen mit meiner Frau. Meine Frau Nicole sitzt vorne. Das ist so eure rechte Seite da, die schöne mit den braunen Haaren. Sie ist auch gefahren und hat sich verliebt in diesen Schnee, der hier rumliegt. Sie liebt Winter. Das war ihre Karte. Dankbar für diesen Schnee. Also die Weihnachtsplaylist läuft zu Hause. Der erste Weihnachtsbaum steht schon im Arbeitszimmer. Also es geht los. Also Weihnachten ist eigentlich, es wird schon alles angeteasert. Das ist auf jeden Fall verrückt. Ja, ich bin Michael, ich bin 25 Jahre jung. Ja, ich bin jung. Und bin auch aus der Elim Hannover, darf dort Teil der Gemeindeleitung sein, unsere Jugendarbeit leiten. Und Albert war vor einigen Wochen hier unter der Woche und ist auf dem Rückweg an einem Ort vorbeigefahren, der nennt sich Bokenem. Wer kennt Bokenem? Sehr gut. Ich kenne Bokenem, weil ich bin vor kurzem mit meiner Frau, sind wir nach Bokenem gezogen. Und er, geht in die richtige Richtung. Und er und Pastor Albert war ganz, ganz heiß drauf auf einmal. Er so, er hat mir direkt eine Memo geschickt. Ja, du, ich bin hier gerade auf dem Rückweg von Clausthal. Und ja, ihr wohnt ja gar nicht mehr so weit weg von Clausthal, und kurz darauf kam dann auch die Frage, hey, hast du Lust, auch dort mal zu predigen und auch im nächsten Monat den Gottesdienst zu leiten? Da freue ich mich auch besonders drauf. Ich weiß gar nicht, irgendwie in 3 Wochen oder so darf ich auf jeden Fall den Posten, den Tobi heute hat, auch mal übernehmen. Da freue ich mich besonders drauf. Und ich habe uns eine Predigt mitgebracht und steige direkt ein in eine kleine Geschichte von einem Sommerurlaub, als ich 12 Jahre alt war. Wir waren mit unserer Familie an der Nordsee und haben mit meinem Papa und meinem Bruder, ich habe einen jüngeren Bruder, 2,5 Jahre jünger, haben wir so eine Radtour gemacht. So, halt da irgendwie rumgefahren, haben uns Fahrräder geliehen und hatten natürlich, wie es so ist, irgendwann kriegen vor allem die Söhne besonders Hunger. Also wenn Urlaub war, meine Eltern erinnern sich immer besonders an die Gesichter von uns Jungs, wenn wir Hunger hatten. Wir haben immer so eine Miene gezogen und wollten einfach nur essen und haben uns in ein Lokal gesetzt, haben die Karten bekommen und fingen an durchzustöbern. Und ich hatte dann so meine Wahl getroffen. Ich liebe Garnelen und da gab es was mit Garnelen. Ich so, okay, Hammer. Das ist mein Essen für heute. Und dann, mein Vater erzählt, was er wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was er wollte. Aber ich weiß ganz genau, was mein Bruder wollte. Er wollte da genau dasselbe Essen wie ich. Und ich mochte das. Ich fand das gar nicht super. Ich dachte so, nee, das kann nicht sein, dass wir dasselbe Essen auf demselben Level haben. Ich möchte was Besseres. Ich habe wieder in die Karte geschaut. Ich war so ein bisschen genervt und dann natürlich unter ein bisschen Stress, so, weil 2 von 3 haben sich schon entschieden, was es zu essen gibt. Und bald kommt bestimmt der Kellner, Kellnerin, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich mich für etwas entschieden. Wir bekommen unser Essen und ich war so enttäuscht. Ich habe etwas bekommen, was ich überhaupt nicht mag. Also das auf der Karte klang besser als das, was auf dem Teller vor mir war. Und ich war so enttäuscht, ich prokelte, ich steche da mit der Gabel rein und popel da so rum, war voll. Und mein Vater sieht sich das an und er fand es im ersten Moment fand das doof, weil er ein Essen bezahlen musste, das ich nicht gegessen habe. Und heute ist das so das ist unsere Familienstory, so, es ist das Thunfischsteak, wenn das erwähnt wird, weiß jeder Bescheid. Michael, der was Besseres wollte als sein Bruder. Ja, verfolgt mich immer noch die Geschichte, mein Bruder erzählt immer noch gern davon, beziehungsweise mein Vater, und wir lachen immer noch sehr herzlich darüber. Ich habe dann verstanden, der schnellste Weg, etwas Besonderes zu zerstören, ist es etwas mit etwas anderem zu vergleichen. Etwas mit anderen zu vergleichen, zu hoffen. Und ich habe immer so einen Drang, vor allem bei meinem Bruder, irgendwie besser. Es ist so ein Konkurrenzding dazwischen. Und selbst das Essen muss besser sein als das, was er hatte. Und damit zerstörte ich mir immer wieder Momente, eigentlich etwas Schönes zu haben oder zu genießen. Und ihr glaubt es nicht, aber in der Bibel finden wir auch zwei Typen, die in einer Art Konkurrenz miteinander unterwegs waren. Diese zwei Personen heißen Petrus und Johannes, die Jünger. Unglaublich! Die Jünger Jesu, zwei heftige Namen, die wir kennen aus der Bibel, und die sind in so einem eigentlich unnötigen Konkurrenzding unterwegs. Ich meine, das sind die Jünger Jesu, die waren mit Jesus unterwegs. Die hätten eigentlich glänzen müssen, so. Aber ja, ich sage immer, in der Bibel sind Stories von eigentlich auch Versagern, von denen wir heute lernen dürfen, weil wir wissen, Gott ist immer mit ihnen gewesen, Gott ist mit Menschen gewesen, selbst die, die versagt haben, die Fehler gemacht haben. Wir schauen auf einen König David, der Fehler getan hat, und trotzdem nehmen wir solche Menschen als Inspiration und Vorbilder für unser Leben, weil wir wissen, sie waren Gott treu, sind ihm treu geblieben, und Gott bestätigt seine Treue diesen Menschen anhand dessen, was sie bewegt haben, erleben durften. Und im Johannesevangelium, Kapitel 20, finden wir eine Szene, wo es um genau diese beiden geht, Petrus und Johannes. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, dass dort einfach ein Konkurrenzkampf herrscht zwischen den beiden. Und wir befinden uns in diesem Kapitel in einer Szene, wo es um das Grab geht und die beiden mitbekommen, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, dass der Stein weggerollt wurde. Und als diese beiden das mitbekommen haben, lesen wir in Johannes 20, 2 bis 8. Ich lese es einmal vor. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, wird wohl ein bisschen älter gewesen sein, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, die nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Wir lesen das Johannesevangelium. Wir haben davon gelesen, Petrus wird beim Namen genannt und Johannes nennt sich selber bei dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, in der dritten Person. Allein da schon im Schreiben herrscht ein Konkurrenz, denn er geht davon aus oder beschreibt sich selber als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und Johannes, ihm war es einfach wichtig zu erwähnen, er war der Erste, der am Grab war. Er war schneller. Vielleicht können wir davon ausgehen, er war jünger, dynamischer, Petrus vielleicht, keine Ahnung, nicht in Topform, hatte Chips und keine Banane gegessen, war dementsprechend als Zweiter am Grab, und der Blick geht aber vom Wesentlichen weg. Sie erfahren News, das Grab ist leer, und sie veranstalten ein Wettrennen. Wer ist schneller am Grab und sieht als Erstes, was dort passiert ist? Und Petrus dagegen war ein impulsiver Mann. Er war ein Mann der Entscheidung, der schnell Entscheidungen getroffen hat. Und er zögerte nicht lange, hineinzugehen. Johannes war als Erster da, steht am Grab und war so ein bisschen verängstigt, weil es war wahrscheinlich dunkel da drin. Er ist wahrscheinlich auch mit Nachtlicht wie ich damals eingeschlafen. Guckt da hinein, Petrus, ohne zu zögern, kommt an, schaut ins Grab hinein und stellt fest, das Grab ist leer und die Sachen liegen auch nicht mehr an derselben Stelle, wie sie vorher waren. Petrus war jemand, der wollte nicht im Hintergrund stehen bleiben. Ihm war es wichtig, auch da vorne zu sein. Deswegen wahrscheinlich diese Rivalität oder dieses Konkurrenzdenken. Und Sein Motto war, heimlich leben macht bedeutungslos. Heimlich leben macht wirkungslos, heimlich leben macht auch hilflos. Er wollte immer direkt, er hat immer reagiert, er war da, er hat geantwortet, er wollte wissen. Und ich weiß nicht, in welchem Wettkampf du manchmal mit dir selber stehst oder vielleicht mit anderen Menschen, aber ich glaube, wir alle haben in irgendeiner Art und Weise einen innerlichen Wettkampf. Vielleicht geht es gar nicht darum, der Erste irgendwo zu sein oder der Schnellste, aber irgendwie doch eine Art, wo ich mich danach sehne und eine andere Person vor Augen habe. Was hat diese Person? Vielleicht ist es das soziale Umfeld, was jemand anders hat, etwas, was der andere im Beruf tut oder macht, wo man draufschaut und sich denkt, boah, das hätte ich auch gerne. Wo ich mir ein Umfeld unter die Lupe nehme und denke so, oder auch als Kirche, wo wir draufschauen auf andere Kirchen und sagen, oh, ja, wo wir gerade stehen und wo vielleicht die stehen. Wir haben Leute kennengelernt, die sind so und so drauf. Warum sind wir nicht so drauf? Es gibt Fragen über Fragen und wir ertappen uns, also ich zumindest, immer und immer wieder darin, mir einen Vergleich zu ziehen und merke immer wieder, irgendwie werde ich dadurch ganz schön klein und untergrabe meine eigene Person. Und ich glaube, das ist auch bei diesen beiden passiert, bei Johannes und Petrus. Dem Moment, wo sie diese Neuigkeit erfahren, das Grab ist leer. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Sie erfahren es als mit allerersten Person und machen daraus eine Competition. Wer ist schneller am Grab? Wer kriegt am meisten zu sehen? Und da geht der Blick vorbei, Jesus ist auferstanden. Das zu realisieren, das zu greifen. Immerhin lesen wir trotzdem am Ende des Verses, dass auch Johannes danach glaubte, nachdem er sich getraut hat, hineinzugehen, nachdem Petrus da war. Und wie oft, ich merke es bei mir, wie die Endung bei Wörtern ER ganz große Rolle spielt. Manchmal der stärker zu sein, schlauer zu sein, besser zu sein, fitter, klüger, gesünder. Ich weiß nicht, was für noch ER-Worte euch einfallen. Sportlicher, erfolgreicher. Diese Worte, immer irgendwie so einen Drang oder einen Trieb zu haben, ich will besser, schneller, weiter. Ich will noch mehr vorankommen oder auch mehr und mehr haben. Aber lohnt es sich so zu leben, unter diesem Druck, unter diesem Stress zu sagen, ich möchte immer irgendwie mehr, besser, schneller, weiter, klüger, sauberer als der, als sie, als dieses Umfeld, wo auch immer, was auch immer du gerade vor Augen hast oder wo du unterwegs bist. Und ich glaube auch, dass es gar nicht damit zu tun hat, mit nur einfach nur Erfolg oder wo bewege ich mich, sondern es sind so Situationen, so ich merke es für mich immer wieder, vielleicht bin ich auch einfach so ein Typ, der da sensibler darauf ist, einfach dieses irgendwie sich davon beeinflussen zu lassen. Es gibt immer verschiedene Momente mit irgendwelchen Personen, die erzählen und ich finde es einfach auch inspirierend oder finde es cool, wie manche Menschen einfach ihr Leben leben, wie sie denken, wie sie drauf sind. Zum Beispiel mein Arbeitskollege Robert. Robert, er heißt wirklich Robert. Robert, mein Arbeitskollege, sieht so ein bisschen wilder aus, hat so einen langen Bart, so ein bisschen zerzottelt, so lange Haare, so auch so ein bisschen rockiger unterwegs, geht gern wandern, fährt Kanu mit seinen Kindern und pipapo. Und er ist ein super direkter und ehrlicher Typ. Aber auch einer, der sagt, ich will, dass es dem Team gut geht auf der Arbeit. Ich will eigentlich dafür sorgen, dass es harmonisch und ehrlich ist. Und ich finde das cool. Und ich merke immer wieder, wow, dass es irgendwie solche Eigenschaften sind. Ich will irgendwie diesen Type davon auch haben. Aber im Gegensatz zu diesem, was er sagt, ich will nicht so sein wie er. Also ich will nicht Robert sein, ich will ihm nicht nachahmen. Aber ich finde Eigenschaften, die er hat, sehr gut. Ich finde es bemerkenswert, dass er so ehrlich und direkt sein kann, aber einen Frieden darin einfach ausstrahlen kann, mit Menschen zu reden, selbst wenn es auch einfach mal Konfrontationen sind. Und das finde ich wirklich cool und das dürfen wir auch bei anderen Menschen sehen. Deswegen ist in diesem Sinne Vergleichen müssen wir schauen, wo befinden wir uns denn da? Will ich einfach nur irgendwie einfach einen draufsetzen? Ich will gar nicht besser sein als Robert, sondern ich finde das, was er tut, super. Und das zu einem Plus für mich zu machen, dort vielleicht auch ehrlicher zu sein, wenn irgendwie etwas herausfordernd ist, dann nicht irgendwie zurückzuziehen und zu sagen, ah, ich schluck das mal, weil ich das sonst auch so machen würde, sondern Robert, bei Robert ist, klappt das, ich versuche das auch mal darin, ehrlich zu sein. Robert ist ein cooler Typ. Ich hoffe irgendwann, dass er diese Predigt vielleicht mal im Internet sieht, sein Algorithmus ihn verfolgt und ich ihm er liest so Bücher, ich ihm erzählen kann, ey, du warst Teil meiner Predigt. Und da, finde ich, geht auch dieser Stress verloren, zu sagen, ich möchte unter diesem Druck zu sein, besser zu werden, schlauer zu werden, irgendwas zu adaptieren, was eigentlich gar nicht zu mir passt oder zu mir gehört. Und in diesem Ganzen zu beachten, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Denn stell dir vor, du verpasst deine Berufung, das, was Gott in dich hineingelegt hat, weil ich davon unterdrückt bin, mich selber irgendwie besser machen zu wollen oder zu sein wie jemand anders. Zu sein wie, so wie Petrus schneller sein wollte als Johannes. Darum ging es gar nicht. Es ging darum zu wissen, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Wir brauchen Hoffnung, um weiterzumachen. Die Hoffnung, dass ich berufen bin, dass etwas auf meinem Leben liegt und dass nicht alles nach Maßstab läuft und funktioniert. Denn wenn uns der Herr, er hat uns etwas anvertraut, er hat uns ein Leben gegeben und mehr als nur, dass ich atmen kann und irgendwie gesunde Beine habe, sondern dass ich etwas hineingelegt bekommen habe von Gott. Und nur weil vielleicht jemand Leiter ist oder irgendwo steht, hat es nichts zu bedeuten, dass dort viel mehr Gnade auf dem Leben liegt, dass diese Person viel besser ist, sondern davon dürfen wir uns lösen und sagen, ich möchte das Leben leben, was Gott mir gegeben hat. Und da einfach unterwegs zu sein und das zu erforschen und zu entdecken. Und ich finde es super schwer, wirklich mega schwer, weil der Einfluss drumherum so groß ist. Leute, wenn ich in die Elim schaue und da hineingucke, sind so viele Menschen, so viele coole Leute da. Und ich mir denken würde, ey, unter diesem ganzen Druck von, was kann er, was kann sie, was kann ich mir davon abnehmen, da will ich könnte daran zerbrechen. Weil ich immer das Gefühl hätte, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Weil es immer irgendjemanden gibt, der vielleicht eine Sache besser kann als du. Und ich werde meine Berufung niedergraben. Ich werde sie unterdrücken, wenn ich in diesem ganzen Stress, diesem Vergleich unterwegs bin. Und Gott möchte das nicht. Deswegen sagt er, ich habe dir etwas gegeben, ich habe etwas in dich hineingelegt. Fange an, danach zu suchen. Geh ins Gebet, geh in den Gottesdienst, geh zu Veranstaltung, Lobpreisabend, geh in dein Zimmer und bete und studier die Bibel und finde heraus, was Gott in dich hineingelegt hat. Denn er will deine Sehnsucht stillen und nicht offen halten. Dass du immer nur hungrig und durstig dastehst und sagst, Gott, gib mir mehr, ich will es endlich wissen. Sondern Gott hat etwas in dich hineingelegt, damit du darin leben kannst und nicht, dass du dein ganzes Leben danach suchen musst. Okay? Lass uns das finden und darin leben und diesen Auftrag einfach ausführen, den Gott uns gegeben hat. Ob es im Lobpreis ist, ob es als Beter oder Beterin ist, ob es jemand ist, der Gemeinschaft möglich macht, auf der Bühne steht und lehrt und das Wort Gottes weitergibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott die Ehre zu geben und darin einen Einfluss zu haben, als nur Leiter, Pastor und Lobpreisleiter oder so. Es gibt so viel mehr. Das sehen wir daran, dass wir so viele Menschen sind, die so unterschiedlich und individuell sind. Und auch der Ort ist unabhängig, es macht einen Unterschied. Es macht so einen großen Unterschied, ob wir Reich Gottes hier in Clausthal bauen oder in Hannover. Und selbst das können wir nicht miteinander vergleichen. Hier liegt Schnee, in Hannover liegt kein Schnee. Das ist schon der große Unterschied. Es ist so viel mühsamer, hierher zu kommen, als vielleicht in Hannover. Und ihr seid trotzdem da. Das ist euer Applaus. Gebt euch mal den Applaus. Und deswegen lädt uns Gott ein, die beste Version von uns selber zu werden. Denn ich kann nur ich sein und es gibt nur mich als den besten Michael Enz, den es irgendwo gibt. Keiner kann da rankommen, wie ich bin und ich kann auch an niemanden anderen rankommen und irgendwie diese Person ersetzen, kopieren oder irgendwie dem gleich werden. Wir dürfen inspiriert sein von Menschen, aber wir sollten sie nicht kopieren und versuchen, dasselbe zu tun. Wenn du inspiriert davon bist, wie Pastor Albert predigt und redet und wie er mit seiner Frau umgeht, dann darfst du davon inspiriert sein. Aber versuch nicht Albert Stein zu sein. Versuch nicht Tobias Eschmann zu sein oder Jessica. Okay? Sei du selbst. Finde heraus, wer du bist, was Gott in dir sieht und was Gott mit dir vorhat. Und das sagt mir mein Pastor Albert seit Jahren. Und ich checke jetzt immer mehr, was es bedeutet eigentlich, nachzugehen und herauszufinden, wer man selber ist. Denn das ist ein Untergang, wenn man nicht herausfindet, wer man ist. Weil Gott hat so viel in dich und in mich hineingelegt, dass es einfach eine Verschwendung ist, wenn ich versuche, wie jemand anders zu sein. Wenn ich es mir einfach wünsche, ich bin auf TikTok und auf Instagram viel unterwegs. Ja, ich habe mein Handy öfter in der Hand als ein Buch. Ich bin ehrlich. Und wenn ich da sehe, was da alles Menschen irgendwie tun, wie toll sie sind und was sie sagen und wie die Kommentare, boah, du bist so eine Inspiration und sonst was. Und ey, manchmal denke ich, boah, ich bin so ein Loser, weil ich vergesse, wer ich selber bin, wen Gott in mir sieht und wo er mich hinsenden möchte. Denn Gott beurteilt mich doch nicht danach, wie ich gerade bin oder wo ich stehe, sondern er sieht schon das Ziel. Er sieht schon, wo ich sein kann. Und dahin will er mich und dich bringen. Es ist egal, wo du stehst, aber du musst losgehen und das herausfinden, wer du bist, damit das Vergleichen ein Ende hat. Damit dieses Vergleichen und dieses Konkurrenzdenken aufhört. Und in Kirche passiert das auch viel zu oft und viel zu viel, dass Kirche sich ineinander einfach, miteinander so eklig manchmal umgeht. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich finde es manchmal so schlimm, wie Christen miteinander umgehen, obwohl wir ein Vorbild sein wollen für die Gesellschaft, für Gemeinschaft, wie man das lebt. Lass uns ehrlich miteinander sein und wirklich wir selber werden. Wir selber sein, okay? Lass uns das tun. Und Jesus und Petrus haben ein sehr emotionales Gespräch gehabt, nachdem Jesus ihnen wieder begegnet ist. Und da fragt Jesus Petrus, ob Petrus ihn liebt. Und er antwortet immer mit demselben. Hüte meine Lämmer, pass auf meine Schafe auf, hüte meine Schafe. Und er kriegt einen Auftrag weitergegeben. Petrus ihm von Jesus persönlich gesagt, du hast einen Auftrag, folge mir nach. Das gilt für uns, das gilt für uns alle, folge mir nach. Im nächsten Moment dreht sich Petrus um, sieht Johannes und fragt, Herr, was wird aus diesem hier? Was wird aus diesem hier? Bruder Petrus, du kriegst von Jesus gerade den Auftrag gegeben und dir wird gesagt, folge mir nach. Von Jesus persönlich, dem auferstandenen Retter dieser Welt. Und du fragst, was mit ihm passieren wird. Ich glaube, du hast nicht verstanden. Geh und folge mir nach. Jesus sagt, geh voran. Weide meine Schafe, du hast gerade einen Weg bestimmt bekommen, den du gehen darfst. Deswegen, was juckt dich, was aus Johannes wird? Freu dich darüber, dass es ihn gibt, dass er da ist, er ist auch da. Aber hab doch keine Angst davor, ob er besser, schlauer oder sonst wie wird. Vielleicht hat er auch aus Sorge gefragt, oh, aber was wird aus Johannes? Der arme Junge, der ist zwar flink, aber er traut sich nicht ins Dunkle zu schauen, weiß ihn. Es ist egal, was aus diesem hier wird. Wir wollen dafür beten, dass allen Menschen das Beste geschieht, was Gott in sie hineingelegt hat. Aber meine Aufgabe ist es nicht, dafür zu sorgen, okay, wie erfolgreich, wie viel besser wird dieser Mensch, um irgendwie mir irgendwie was ausmalen zu können, okay, bin ich auf einem guten Weg? Weil wenn jemand besser wird, dann muss ich ja irgendwie was falsch machen. Das ist gar nicht das Ding. Wir sind so unterschiedlich und so individuell von Gott gemacht, dass man das gar nicht auf ein Podest stellen kann und vergleichen kann. Wir dürfen den Fokus behalten, dass Gott uns sieht, dass Gott uns liebt, dass wir einen Weg haben und dass wir ihm nachfolgen dürfen und sollen, dass wir ihm folgen wollen. Deswegen, Jesus gibt ihm eigentlich etwas an die Hand und sagt, geh deinen Weg, den ich dir vorbereitet habe. Folge deiner Bestimmung, folge dem Auftrag, den Gott dir gibt und tu das, was ganz speziell für dich geplant wurde von Gott. Und die Erfahrung, die du in deinem Leben machst, sollst du dir zunutze machen. damit du darin besser wirst, damit wir besser werden, unsere Fehler zu erkennen und nicht dieselben Fehler wieder zu machen. Denn wenn wir diese Fehler erkennen und aus ihnen lernen, dann wird Tag für Tag die bessere Version von uns selber. Tag für Tag dürfen wir daran wachsen und lernen und durch diese Fehler besser werden. Deswegen fühl dich nicht schlecht oder schuldig oder sperr dich nicht ein in dir selber, wenn du Fehler machst oder merkst, boah, ich habe wieder diese Sünde getan, schon wieder, obwohl ich dafür gebetet habe, obwohl ich gefühlt geschworen habe, es nicht wieder zu tun, aber ich bin wieder in diese Falle getappt. Lerne daraus. Halte diesen Abstand zu dieser Sünde. Finde heraus, wie du einfach wer du bist, damit du nicht wieder da hineinkommst, wo du hergekommen bist. Und Gott hat uns als Originale geschaffen. Keine billige Kopie von irgendjemandem, der schon mal gelebt hat, damit wir das vollenden, was jemand nicht vollenden konnte. Oder weil jemand gerade gescheitert ist und den Weg verlassen hat. Wir sind keine billige Kopie. Wir sind das Original. Das Original, das Gott geschaffen hat. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ein Geschenk für deine Umgebung. Ein Geschenk für dein Umfeld. Und du kennst Gott. Du kennst einen Vater, der dich liebt, der alle Menschen liebt. Und davon dürfen wir erzählen. Deswegen wollen wir die Augen des Vergleichens ablegen. Wir wollen als Original leben. Und hey Church, du und ich können Jesus nicht treu nachfolgen, wenn ich mich ständig mit einem Johannes versuche zu vergleichen. Wir können ihm nicht treu nachfolgen, wenn ich mich versuche mit einem Petrus zu vergleichen, wenn ich drauf schaue, wie happy-clappy und einfach freundschaftlich Tobi so eine Moderation macht. Wenn ich nur drauf schauen würde, wie kann ich meine nächste Moderation besser machen als er, dann würden wir am Ziel vorbeischießen. Wir würden am Ziel vorbeischießen. Unser Fokus ist Jesus, so wie er zu Petrus gesagt hat, folge mir nach. Genauso will ich meinen Weg, meine Gedanken nicht davon abbringen, indem ich mich umdrehe und frage, was wird aus diesem hier? Was wird aus dem hier? Was passiert mit ihm? Er hat doch auch einen Auftrag. Wie sieht der bei ihm aus? Dieser Mensch hat einen Auftrag bekommen und ich habe einen Auftrag bekommen. Er hat mich nicht gerufen, beliebt oder besser zu sein, sondern Gott hat mich gerufen, ihm zu folgen. Und alles andere folgt. Wir sagen immer, wenn wir mit Gott sind, alles andere folgt. Es folgt uns, aber wir müssen Jesus folgen. Wir müssen ihm nachlaufen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und lass dich auch nicht davon abbringen, irgendwie, dass du einen Traum nicht erreichen kannst, weil andere es irgendwie nicht geschafft haben. Ich glaube fest daran, wenn Gott uns einen Traum schenkt, eine Berufung schenkt, dass es auch möglich ist, dorthin zu kommen. Aber es erfordert auch Einsatz von dir und mir. Wenn ich eine Berufung, eine Bestimmung habe, irgendwie zu reisen und irgendwie unterwegs zu sein und von Gott zu erzählen, ich aber irgendwie mich nicht auf den Weg mache und lerne, wie man das Wort Gottes irgendwie weitergibt oder mit Menschen zu reden, dann habe ich eine Erwartungshaltung, der ich selber nicht folge. Wenn Gott etwas in uns hineingelegt hat, dann müssen wir uns aufmachen, auch dem nachzugehen, dem zu folgen, es herauszufinden. Und manchmal wird es schwer sein, dass man sich denkt, so, oh, irgendwie, ich schaffe es irgendwie nicht, einen Schritt weiter zu kommen. Aushalten gehört genauso mit dazu. Nicht alles ist immer rosig, nicht alles ist immer irgendwie wunderschön und irgendwie zum Zuckerschlecken irgendwie zu bewältigen, weil Gott mit dabei ist. Und dann Gott gibt uns Situationen, wo wir einfach mal Dinge ganz speziell lernen dürfen, auch wenn wir uns in diesem Umfeld vielleicht gar nicht besonders wohlfühlen. Ich glaube, in diesem Gottesdienst habe ich besonders verstanden, als wir in der Gebetszeit waren, einfach nochmal auch vielleicht, warum ich gerade auf dieser einen Arbeit bin, wo ich gerade bin. Für die, die es nicht wissen, vor 3 Jahren, habe ich eine pastorale Ausbildung angefangen in der Elim Hannover und habe die in diesem Jahr im April, wie sagen es mal, pausiert. Ich setze sie gerade nicht fort. Das Studium nicht. Ich war Vollzeit angestellt in der Kirche und habe zu April gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich bin zu herausgefordert. Ich bin einfach überhaupt nicht der ich bin. Ich habe mich so anders verhalten und ich war nicht bei mir und bin wieder in dem Job, wo ich vorher eine Ausbildung gemacht habe, im Außendienst mit meinem Kollegen Robert und manchmal unterwegs. habe verstanden, einfach, es war so ein Ding, wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr zu lernen für mich, aber zu wissen, zu lernen, ich Dinge direkt auch ansprechen zu dürfen, herausfordernde Gespräche, die mich vielleicht herausfordern, mit jemandem im 1:1 klären zu können, wo ich mich vorher versteckt hätte, wo ich gesagt hätte, ja, komm, schlucken wir runter, wird schon irgendwie gut gehen, ne? Zeit heilt alle Wunden und so, ne? Nach dem Motto. Und dort einfach auch in einen Konflikt hineinzugehen, mit, wenn Dinge nicht gut laufen, einfach ehrlich miteinander zu reden. Das war für mich, also ich habe viele Dinge einfach nur geschluckt oder liegen gelassen. Klar, mit ein paar Menschen kann man immer tough und so sein, Nicole, ne? Sie weiß Bescheid. aber dann gibt es so Menschen mit Autorität, wo man einfach irgendwie, wo ich mich dann einfach zurückschrecke. Und diese Zeit hilft mir besonders, einfach noch mehr anzukommen, mir noch mehr die Frage zu stellen, Gott, du hast etwas in mein Leben gelegt und ich weiß, dass Gott etwas mit mir vorhat, wo ich einen Einfluss haben darf über meinen Job, den ich gerade mache, hinaus. Aber ich bin auf dieser Reise. Ich kann es nicht beantworten, wie und wohin. Aber auch das, was Pastor Albert mir, egal wann wir uns sehen, er sagt es mir immer wieder, finde heraus, wer du bist, damit das passieren kann, was Gott in dich hineingelegt hat. Und danach zu suchen. Und ich lade dich ein, bitte finde heraus, wer du bist, wenn du es noch nicht weißt. Wenn du diese Fragen vor dir hast, wenn du keinen Plan hast, wohin mit dir, dann geh auf die Knie und finde heraus, wer du bist. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann hast du so viel Gold in dir gefunden, was Gott in dich hineingelegt hat. Und es geht gar nicht darum, boah, welchen Job werde ich machen oder keine Ahnung, wo ziehe ich als nächstes hin. Es geht einfach darum zu wissen, wer bin ich als Michael, wer bin ich als Tobi, als Nicole, Jessica, Annika, wer auch immer, wo auch immer du gerade bist, das herauszufinden, damit dieses Vergleichen gar keine Relevanz mehr für uns hat, sondern dass der Einfluss, den wir haben auf andere Menschen, einen so großen Impact hat, dass das, was Tobi vor 7 Jahren in einem Bild gesehen hat, auch Realität werden kann. Damit Menschen diese Straße hochgehen und sagen, ich habe hier zu Gott gefunden, weil mich Menschen eingeladen haben, weil ich hier jemanden kenne, weil ich mit dieser Person gemeinsam arbeite, weil ich mit der Person in einem, keine Ahnung, in demselben Verein bin, wo auch immer. Wir sind so perfekt designt von Gott. Und wir untergraben das so oft, weil wir einfach in den Spiegel schauen und sagen, boah, ich bin so ein Opfer, ich bin so ein Loser. Aber Gott hat dir gesagt, du bist von mir geschaffen. Du bist maßgeschneidert von Gott. Und mit diesen Fehlern wollen wir nach vorne gehen und aus ihnen lernen und darin wachsen. Gott liebt dich, Gott sieht dich. Er hat dich nie verworfen, er hat dich nicht links liegen gelassen und gesagt, er hat 3 Fehler zu viel. Du sitzt da jetzt und das musst du jetzt aushalten. Nein, Gott will dir diesen Traum immer wieder in dein Herz reinsprechen und dir sagen, geh und folge mir nach. Und Paulus hat was Starkes gesagt in 1. Korinther, als er den Brief geschrieben hat, Kapitel 9, Vers 24 bis 26. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen, der deinen Blick auf das Ziel hat. Dein Leben ist viel zu wertvoll und deine Berufung ist viel zu groß und unser Gott viel zu gut, um dein Leben mit Dingen zu verschwenden, die nicht von Dauer sind. Unser Siegeskranz ist unvergänglich. Jesus hat es vollbracht. Er hat den Sieg errungen. Er hat dafür gekämpft, dass wir heute hier sitzen dürfen und zu ihm kommen dürfen und sagen, ich bin frei. Ich darf zu Gott kommen in Frieden. Und er schenkt uns diesen Frieden. Und darin dürfen wir uns entdecken, uns finden, wo wir hingehen wollen, aber auch wo wir als Kirche nach vorne gehen wollen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Einfach einen Moment für dich. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Wenn dir das unangenehm ist, einfach gerne auf den Boden, denn es soll dein Moment sein. Dein Moment an diesem heutigen Tag, vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kennst du Jesus und bist auch schon eine Weile mit ihm unterwegs. Aber hast vielleicht auch dieselben Fragen. Wer bin ich eigentlich? Wohin mit mir? Was, Gott, hast du mit mir vor? Was hast du in mich hineingelegt? Und merkst dabei, da ist so ein Drang einfach. Das ist so, wie es gerade ist, dass du dich da vielleicht auch nicht wohlfühlst und du merkst, so, ich möchte einfach wissen, wohin mit mir? Wo soll es lang gehen? Gott, was hast du mit mir vor? Da möchte ich einladen, einfach deine Hand auszustrecken. Ich würde gerne einfach dafür beten, dass Gott uns da einfach Schritte zeigt, wo wir hingehen dürfen. Dankeschön. Wer ist noch da und sagt, ja, ich möchte einfach dahin kommen, wie Gott mich sieht, wie Gott mich gemacht hat. Danke. Wir haben mal so viele Hände. So, für mich. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach diese Gnade schenkst, einfach zu wissen und dass wir einfach auch nicht ungeduldig damit sind, sondern dass du auch uns in Geduld einfach stärkst. Dass es nicht von einem Tag auf den anderen, von einem Gebet aufs nächste irgendwie auf einmal klar wird, sondern dass es ein Prozess ist. Und ich danke dir auch dafür, dass es ein Prozess sein wird, in dem wir lernen dürfen, dass es nicht einfach nur ein Schnipsen ist und zack, wir wissen alles und es ist schon da, sondern dass wir darin lernen dürfen und darin einfach deine Kraft erkennen können. Dass wir wissen, Gott, deine Kraft brauchen wir. Heiliger Geist, dich brauchen wir, damit wir den nächsten Schritt erkennen, damit wir die richtigen Worte wählen dürfen, damit wir einfach den richtigen Weg einschlagen dürfen. Und so segne einfach jede Person, auch jetzt die Hand ausgestreckt hat oder sich vielleicht auch nicht getraut hat, aber auf dem Herzen hat, dass das so eine Sehnsucht, so ein Drang ist. Ich bin noch lange nicht da, Gott, wo du mich haben möchtest. Schenke einfach diese Momente, dass wir nach und nach, Schritt für Schritt, immer mehr davon erkennen dürfen, in welche Richtung wir gehen dürfen. Dass wir uns nicht vergleichen müssen oder sollen mit Menschen, die schon irgendwo stehen und irgendwie uns etwas zusammenbasteln wollen, so das Beste von mehreren Menschen und das bin dann ich. Nein, Gott, du hast uns einzigartig gemacht und man kann uns nicht zusammenpuzzeln, sondern du hast in uns alle Teile gelegt, die nötig sind, einfach danach, dem nachzugehen, wie du uns gemacht hast, wo du uns haben willst, wo du uns siehst. Und das erfordert vielleicht auch manchmal Opfer und manchmal irgendwie einen Schritt mehr, als wir uns manchmal zutrauen. Und ich bitte dich auch, dass wir an das Übernatürliche glauben, das Übernatürliche festhalten, dass wir wissen, Gott, mit deiner Kraft, in deinem Heiligen Geist sind mehr Dinge möglich, als mein menschlicher Verstand greifen kann. Bitte segne einfach uns, dass wir alle erkennen, wer wir sind, damit wir Menschen zeigen können, wer du bist und sie dasselbe erkennen dürfen, dass sie von Gott geliebt sind, dass wir von dir einfach freigesprochen wurden, Gott, dass wir nicht Angst haben müssen, was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr hier bin, sondern ich weiß, ich lebe jetzt schon meine Ewigkeit mit dir, Jesus. Vielleicht bist du auch heute hier, halt gern die Augen geschlossen und du hörst diese Botschaft, dass Jesus dich freigemacht hat zum ersten Mal oder hast du vielleicht schon öfter gehört, aber diese Entscheidung noch nie getroffen, zu sagen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, du bist mein Retter. Und ich möchte diese Einladung jetzt aussprechen. Wenn du heute da bist und sagst, ich möchte es mit diesem Jesus versuchen, ich möchte auch dem nachgehen, diesem Jesus nachfolgen, der mir diese Einladung heute ausspricht, dann darfst du auch jetzt ein Handzeichen geben. Keiner guckt, keiner schaut sich um. Bist du da und sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, ich möchte ihm heute nachfolgen. Bist du da? Dann streck gerne deine Hand aus. Liebe Kirche am Ostbahnhof, Klaus Teil-Zellerfeld. Lass uns ins Gebet gehen. Ich gehe einfach nochmal. Streck deine Hände aus. Vielleicht hast du jemanden vor Augen. Sagst, hey, ich hab jemanden auf dem Herzen. Einfach lass uns dafür beten, dass Menschen diese Kirche finden. Und nicht nur das Gebäude, sondern diesen Gott erleben, den wir kennen dürfen. Jesus, wir stehen vor dir und strecken uns aus und danken dir für deine unglaubliche Liebe, für das Werk, was du am Kreuz vollbracht hast und gesagt hast, ich nehme alles auf mich, all die Schuld, all die Qualen, all die Last. Und ich möchte, dass meine Kinder frei sind. Gott, wir stehen hier vor dir und strecken unsere Hände aus, haben Menschen vor Augen, die sagen, hey, wir wünschen uns vom ganzen Herzen, dass sie dich kennenlernen. Schenke Situationen, schenke Möglichkeiten und auch nutze uns, Gott. Wir wollen uns nicht rausnehmen aus diesem Ganzen und einfach nur sagen, Gott, das ist deine Verantwortung, sondern nimm uns mit hinein, dass wir einfach sehen dürfen, dass du durch unsere Stimmen, durch unser Tun einfach wirken möchtest, dass deine Kraft in uns lebt, dass Menschen das auch erkennen dürfen, wenn sie uns in die Augen schauen, dass etwas anders ist, dass der Heilige Geist in uns ist. Ich bitte dich, sende uns aus. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir heute noch Tag für Tag neu Ja sagen, Jesus. Wir folgen dir nach. Wir folgen dir nach. Als Einzelmensch, aber auch als ganze Kirche, dass diese Reihen hier belegt werden mit Menschen, die dich vorher noch nicht gekannt haben. Und dass wir heute verändert nach Hause gehen dürfen. Dass wir verändert nach Hause gehen dürfen. Dass wir wissen müssen und dürfen. Vergleichen macht uns klein. Vergleichen macht uns, bringt uns nicht voran, sondern den Blick auf dich zu werfen, Gott. Das ist die Lösung, mit dir nachzufolgen. Danke dir, Jesus, in deinem Namen. Amen.